Herzlich willkommen zu Money Matters. Ganz schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Annalena Kümpel. Ich bin Moderatorin, normalpolitisch interessiert und sitze hier mit meinem fabelhaften Podcast-Partner Rasmus Andresen. Hallo Rasmus.
Hi.
Rasmus ist hier, weil er für die Grünen im Europaparlament sitzt und damit Politik-Profi ist. Und damit, wir steigen gleich mit dem Thema Europaparlament ein. Rasmus, ich habe diese Videos gesehen und wahrscheinlich haben sie alle gesehen von Menschen im Europaparlament, die aufstehen und in einem Sprechchor "Send them back" schreien. Warst du in dieser Sitzung mit dabei?
Ja, das war ich. Das war ja die Plenarabstimmung zu dieser sogenannten EU-Rückführungsverordnung, die davor stattgefunden hat. Dort geht es erstmal sachlich um den Europäischen Migrationspakt, also um neue Regeln für die europäische Asylpolitik, die eine sehr, sehr starke Verschärfung vorsieht an vielen Stellen. Und in dieser Rückführungsverordnung geht es, wie es der Name auch schon sagt, darum, wie diese Rückführung, also Abschiebung, organisiert werden müssen. Und da ist ein Teil halt eben, dass Migranten zukünftig in sogenannten Return-Hubs, also Rückkehrzentren, festgehalten werden sollen. Auch zum Teil Familien mit kleinen Kindern. Und das ist von uns Grünen sehr, sehr stark kritisiert und bekämpft worden, weil wir finden, dass das eine unmenschliche Regelung ist, weil wir glauben, dass sie gegen auch Menschenrechtsgrundsätze verstößt, auch gegen EU-Recht im Zweifel. Und auf der anderen Seite in dieser Auseinandersetzung stehen natürlich die rechtsextremen Fraktionen, die es geschafft haben, eine ihrer Kernforderungen mit Hilfe der Konservativen im EU-Parlament durchzusetzen. Und deswegen kam es dann am Mittwoch zu sehr unschönen Bildern nach der Abstimmung, wo die auf eine extrem ekligen Art ihren Abstimmungserfolg gefeiert haben. Und das sind genau die Bilder, die du ansprichst, die danach natürlich auch viral gegangen sind und die aus meiner Sicht ein Tiefpunkt waren in der Arbeit des Europäischen Parlaments und der Kultur im Parlament. Es ist dann auch danach noch irgendwie abends zu so Saufgelagen gekommen von rechtsextremen Abgeordneten, wo sich wohl auch einige daneben benommen haben und so weiter. Also wirklich ein ganz, ganz trauriger Tag von der politischen Kultur, aber vor allem auch inhaltlich, weil das natürlich für sehr, sehr viele Menschen, die nichts verbrochen haben, sondern die einfach nur Asyl beantragt haben, bei uns eine extrem harte Konsequenz hat.
Ja, also ich habe diese Videos gesehen, ich habe vor meinem Handy gesessen, ich war wirklich sehr nah am Wasser gebaut in dem Moment. Es hat mich wahnsinnig mitgenommen, diese Bilder zu sehen, weil ich das wirklich schrecklich fand. Wie war das denn in diesem Moment im Plenarsaal? Also wie war denn so, ne, rund um dich rum in deiner Fraktion die Stimmung? Wie habt ihr das aufgenommen? Wie fühlt sich das an?
Ja, das fühlt sich total widerlich an und ist genauso, wie du es gesagt hast, ging es einem auch in dem Moment. Also ich meine, man hat schon viel erlebt und wir haben im Parlament ja auch schon länger mit diesen Leuten zu tun. Ah. Aber das war auf jeden Fall nochmal krass, weil da einfach bei denen so diese ganz krasse Hass und Rassismus dann irgendwie zur Schau gestellt wurde, wo man zumindest im Parlament dann doch überrascht war, dass die das in so einer Offenheit und so eindeutig dann irgendwie ihren negativen Gefühlen und ihren schlechten Eigenschaften freien Lauf ließen. Und das hat dann auch eine total komische Situation gegeben, weil auch bei der EVP, also bei den europäischen Konservativen, wo CDU und CSU organisiert sind, Manfred Weber, die haben sich sehr über das Abstimmungsergebnis gefreut, weil sie inhaltlich dahinter stehen, was ich schon schlimm genug finde. Aber dann mischte sich sozusagen deren Freude und Umarmung und Geklatsche dann mit diesen rechtsextremen Parolen. Und das war dann natürlich nochmal doppelt widerlich und war dann, glaube ich, auch sehr vielen konservativen Abgeordneten sehr unangenehm. Und auf der anderen Seite bei uns, bei den Sozialdemokraten, auch bei den Linken, war es dann so, dass dann man so eine Mischung aus Schock und Trotz gab dann einige, die dann so mit Fame on You dann geantwortet haben, um da ein bisschen gegenzuhalten. Aber ja, man war doch einfach auch sehr überrascht und schockiert.
Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ich kriege auch jetzt immer noch ein bisschen Gänsehaut tatsächlich. Ich finde es wirklich, wirklich wild.
Wenn es nicht so heiß wäre, würde ich es auch bekommen.
Ja.
Ja, ohne Witz. Also ohne Witz. Das ist echt krass gewesen und das zeigt, in was für einer Zeit wir leben. Und da die da leider auch nicht mit 2-3 Leuten sitzen, sondern mit sehr vielen, hat das dann natürlich auch sehr viel Raum eingenommen. Auch wenn wir da ja noch mitten in Abstimmung waren und dann ja auch noch weitere Gesetze danach noch abgestimmt werden mussten. Ja.
Wie hat denn die Sitzungsleitung darauf reagiert? Also irgendjemand hat ja ein bisschen die Aufgabe, auch die Würde eines Parlaments zu wahren. Was gab es da für
Reaktionen? Gar nicht, muss man sagen. Also da gab es ein paar komische Situationen. Der Vizepräsident, der die Sitzung geleitet hat, hat da gar nicht so wirklich drauf reagiert. Der hat dann einfach weitergemacht und probiert, Ruhe reinzubringen und damit die nächsten Abstimmungen fortzusetzen. Er hat das nicht kommentiert. Und am nächsten Tag gab es dann eine liberale Kollegin aus Frankreich, die lustigerweise neben mir im Plenarsaal sitzt, die dann so eine Rede zur Geschäftsordnung einen Beitrag gemacht hat, wo sie dann sich nochmal dazu verhalten hat, das Verhalten von den Rechtsextremen kritisiert hat, auch nochmal die Situation abends angesprochen hat, die ich gerade schon erwähnt habe, wo ich allerdings gerade sagen muss, dazu weiß ich nicht so viel, weil ich da nicht dabei war und das jetzt nur gehört habe, aber man kann es sich ja vorstellen. Und das ist dann von der Vizepräsidentin des Parlaments, die dann am nächsten Tag die Sitzung geleitet hat, sehr, sehr harsch unterbrochen worden. So, und jetzt ist es so, dass wir im Parlament unsere Fraktionsvorsitzende Terry Reinke sich bei der Parlamentspräsidentin beschwert hat. Und das haben, glaube ich, andere Abgeordnete auch gemacht. Und jetzt hat die Parlamentspräsidentin gesagt, dass sie nochmal prüft und sich dann auch vorhält, eventuell Sanktionen gegen Abgeordnete dann auch anzuwenden. Das ist aber offen, ob das so kommt oder nicht. Und aus den Sitzungen, wo das dann besprochen wurde, kann man auch sagen, dass es da jetzt von Manfred Weber als Chef der Europäischen Volkspartei und der Fraktion, also die Fraktion, zu der Parlamentspräsidentin Roberta Metsola auch gehört, dass er dann nicht derjenige war, der die Grünen dann am meisten unterstützt hat. Das muss man auch sagen. Die Rechtsextremen haben sowieso natürlich alle sich gegenseitig gedeckt und finden es eher lustig, dass man sich darüber aufregt. Und wie gesagt, jetzt wird es darauf ankommen, dass die EVP dann, auch wenn sie in der Sache leider ähnlich denken, dass sie dann das Verhalten zumindest kritisieren. Das tun sie öffentlich, aber bisher nicht.
Okay, das hätte ich jetzt auch noch gefragt, ob das irgendwie bisher passiert ist oder ne?
Habe ich nicht wahrgenommen.
Vielleicht auch mal miteinander.
Ich habe jetzt nicht, also ich weiß aus internen Gesprächen mit Abgeordneten aus der CDU, dass sie das auch natürlich scheiße fanden. Ja. Das würde ich denen auch niemals vorwerfen, dass sie das nicht so sehen würden.
Ja.
Sie müssen sich allerdings die Frage machen, warum sie mit diesen Leuten Politik machen in dem Bereich. Aber ich habe jetzt nicht mitbekommen, dass öffentlich es starke Äußerungen gegeben hat von Manfred Weber oder von anderen, die das Verhalten kritisiert haben. Will aber auch nicht ausschließen, dass es vielleicht nicht irgendwo dann doch mal ein Statement gegeben hat. Und ich kriege ja auch nicht immer alles mit.
Ja, was mich trotzdem ein bisschen schockt, ist, dass nicht vollkommen klar ist, dass die Sitzungsleitung in so einem Moment sagt, so übrigens nicht und so verhalten wir uns nicht. Ich meine, wir sehen das im Moment im Deutschen Bundestag. Es gibt ganz viele Videos von Julia Klöckner, die immer wieder an verschiedenen Stellen interveniert und schon auch zu Ordnung und ich sag mal, dem Parlament angemessenem Benehmen aufruft. Und irgendwie bin ich davon ausgegangen, dass das im Europäischen Parlament schon auch genauso sein sollte. Und ich finde es tatsächlich verrückt, dass das nicht passiert ist.
Grundsätzlich ist das auch so und dann hängt es sicherlich immer ein bisschen davon ab, wer dann gerade die Sitzungsleitung hat. Aber in dem Fall war es jetzt nicht so.
Ja, lass uns noch mal ganz kurz in diese Sache reingehen. Ich glaube, ein zentrales Thema waren ja, dass jetzt Abschiebezentren in Drittstaaten möglich sind, oder? Das heißt, wir können jetzt Menschen aus der EU in Nicht-EU-Länder abschieben und dort quasi Lager einrichten. Ist das so, wie ich mir das vorstelle?
Ja, genau so ist das.
Ja, okay. Und was bedeutet das für die deutsche Migrationspolitik? Ist das schon klar?
das liegt ja jetzt ein Stück weit auch an der Bundesregierung, aber sie könnten mit anderen Staaten zusammen oder jetzt auch stärker dann über die EU koordiniert und gesteuert, dann halt eben auch mit Drittstaaten solche Abkommen machen. Und das hätte dann natürlich erhebliche Konsequenzen. Zum einen, weil natürlich die Dinger trotzdem finanziert werden müssen und Drittstaaten werden das ja auch nicht nur aus Nächstenliebe machen, die werden auch ihre Anteil dann daran haben wollen. Aber die größte Konsequenz hat das natürlich für die Leute, die dann in diesen Abschiebezentren dann halt festsitzen und über sehr lange Zeit vielleicht auch festsitzen und die vielleicht zum Teil auch noch minderjährig sind und wie gesagt nichts verbrochen haben, außer Asyl zu beantragen und es dann im Zweifel nicht bekommen zu haben. Aber auch das ist kein Verbrechen, sondern das ist ein normales rechtsstaatliches Verfahren. Und deswegen ist das Hauptproblem aus meiner Sicht, dass das zulasten von Menschen geht, denen es sowieso nicht gut geht. Und dann glaube ich, ist es auch keine Werbung für die Asylverfahren der Europäischen Union. Also die Gefahr, dass man dann in die Illegalität verschwindet bei solchen, wenn solche Wege drohen, ist halt auch deutlich größer. Die Gefahr, dann nicht mit dem Staat zu kooperieren, ist deutlich größer, wenn man mehr Repressionen zu erwarten hat. Und deswegen glaube ich, ist es auch inhaltlich unsinnig in der Frage des Umgangs mit den Menschen und auch mit abgelehnten Asylbewerbern. Aber das ist jetzt erstmal die Realität und jetzt wird man in der Folge sehen, was das dann noch konkret bedeutet. Aber es gibt schon die ersten Ankündigungen von EU-Staaten, Dänemark zum Beispiel, dass sie das sehr stark begrüßen und dass sie jetzt halt auch diesen Weg dann weitergehen wollen.
Okay, das heißt, Dänemark sagt, wir sind dabei.
Dänemark hat ja seit Jahren eine sehr restriktive Asylpolitik, auch die dänische Ministerpräsidentin, über die wir beim letzten Mal ja positiver geredet haben, ist da eine der Hardlinerinnen und hat das schon sehr, sehr lange auch von der EU eingefordert und die sieht das auch als persönlichen Sieg an gegenüber vielen, die ja das eher kritischer gesehen haben vor einigen Jahren noch. Von daher, ja, also, aber die sind auch nicht die einzigen. So, das ist aber ein Beispiel für ein Land, was sich jetzt schon sehr schnell geäußert hat.
Ist ja also auch irgendwie total verrückt, ne? Weil ich sie sonst immer als sehr progressive Politikerin wahrnehme. Und da passt in mein persönliches Bild so eine sehr, ja, menschenverachtende Flüchtlings- und Asylpolitik eigentlich nicht rein. Aber offensichtlich kann es doch zusammengehen. Und die Leute können bei ganz verschiedenen Themen sich sehr unterschiedlich verhalten.
Ja, absolut. Und das ist auch ihr Modell, eine harte Linie in der Migrationspolitik zu machen, die sich von rechtspopulistischen Parteien sehr wenig unterscheidet. Und dann auf der anderen Seite in der Klima- oder in der Sozialpolitik eine progressivere Politik zu machen. Das ist genau das Modell der dänischen Sozialdemokraten. Dass ich da nicht so besonders viel von halte, das muss ich, glaube ich, nicht extra erklären. Aber so geht sie seit vielen Jahren vor. Und ist ja auch ehrlich gesagt nicht ganz unerfolgreich, auch wenn sie jetzt in letzter Zeit auch deutlich mehr an Support verloren hat. Aber darüber haben wir ja schon mal geredet.
Ja. Okay, dann lass uns ein weiteres Thema anschauen, das ihr gerade bearbeitet. Ihr seid dran, die Besteuerung von Tabakprodukten zu überarbeiten. Erstmal, warum? Warum guckt ihr euch das Thema gerade an?
Weil die letzte Überarbeitung schon sehr, sehr viele Jahre her ist und wir feststellen können, dass es inzwischen sehr, sehr viele neue Tabakprodukte gibt. Auf dem Markt sind in den letzten Jahren viele neue Sachen entstanden, die noch in überhaupt gar keine Besteuerungsrichtlinien fallen. Das heißt, es gibt Länder, die da schon unterwegs sind und Produkte, auch neuere Produkte besteuern, andere, die das gar nicht tun. Und das, was wir auf EU-Ebene machen, ist eine Art Mindestbesteuerung festzusetzen. Also um wie viel Prozent beispielsweise oder wie hoch die Steuersätze mindestens sein müssen, damit wir nicht so einen Dumping-Wettbewerb nach unten haben und Menschen dann, weiß ich nicht, wenn sie nach Ost- oder Südeuropa fahren in Urlaub, dann halt irgendwie ganz günstig irgendwie ihre Tabakprodukte kaufen und dann die Lage in anderen Ländern viel, viel, viel größer ist. Und diese Richtlinie soll angepasst werden. Und da hat die EU-Kommission für einen Vorschlag vorgelegt. Da geht es dann wirklich um alle Formen der Tabakprodukte, ganz egal ob Zigaretten, Zigarren, Wasserpfeifen, Tabak, E-Zigaretten, was auch immer. Ja, ich bin da auch kein Experte, ich bin nicht Raucher, aber das darum geht's.
Okay. Und also spannende Frage, warum hat man in so einer Verordnung eigentlich jedes einzelne Tabakprodukt drin, statt zu sagen, naja, alle Tabakprodukte, die es jetzt gibt und die zukünftig erfunden werden, werden nach, weiß ich nicht, Programm Tabak oder so damit besteuert. Macht man damit nicht so eine Regelung so ein bisschen geschlossen, weil die Industrie denkt sich ja irgendwelchen neuen Blödsinn aus regelmäßig, den man rauchen kann?
Ja, das stimmt. Ich meine aber auch, dass das auch zum Beispiel von der Wirkung abhängig ist, wie hoch dann da die Steuersätze sind und da Tabakprodukte da sehr unterschiedlich wirken und auch Nebenwirkungen haben, kann man das nicht so über einen Kamm scheren, sondern ist dann in der Ausgestaltung dann teilweise auch bei unterschiedlichen Steuersätzen. Und aber ja klar, das hat natürlich dann den Nachteil, dass man dann bei neuen Produkten dann halt eben nachsteuern muss. Aber es ist eigentlich auch nichts Verwerfliches, das kann man ja auch tun.
Okay. Und was war jetzt, abgesehen davon, dass jetzt weitere Produkte, ich gehe davon aus, es geht um E-Zigaretten und so, die jetzt in den letzten Jahren irgendwie groß geworden sind, ne? Dass jetzt weitere Produkte dazu gekommen sind. Was war der Vorschlag der Kommission? Sollen die Steuern angehoben werden?
Genau, also einmal bei den neuen überhaupt welche einzuziehen und bei denen, die es schon ein bisschen länger gibt, ist der Vorschlag, die Sätze tatsächlich nochmal ein bisschen anzupassen. Das liegt auch daran, dass wir über Inflation und so ja auch irgendwie eine andere Preisentwicklung haben und das vor dem Hintergrund dann auch sowieso auch möglich ist, ohne dass dann die Steuersätze irgendwie komplett stark erhöht werden. Man muss auch dazu sagen, dass wir vor allem aus Deutschland heraus da gar nicht so viel zu befürchten haben, weil die Steuern in Deutschland auf diese ganzen Produkte sowieso schon höher sind, als was die EU als Mindestbesteuerung vorgibt. Das heißt, der Effekt für den Markt in Deutschland ist nicht so groß wie in einigen osteuropäischen Ländern beispielsweise.
Okay, alles klar. Das heißt, am Ende betrifft es uns nicht noch durch in Anführungszeichen noch mehr Steuererhöhungen. Das möchte ja auch gerade keiner, also wo sowieso alles so teuer wird, ne, macht das natürlich keinem Spaß. Und wo steht dieser ganze Prozess jetzt? Also wie weit sind wir da?
Also wir hatten jetzt gerade vor ein paar Tagen im Parlament dazu eine Abstimmung. Grundsätzlich ist es so, dass die Kommission zusammen mit den Mitgliedstaaten auch ohne Parlamentsbeteiligung das machen kann. Weil es Steuerpolitik ist, liegt die Kompetenz halt bei den Mitgliedstaaten. Die müssen dem zustimmen. Wir werden nur beratend hinzugezogen. Und da hat es jetzt bei uns im Parlament in den letzten Wochen Verhandlungen zugegeben. Was ist die Position des Parlaments? Manchmal werden die Punkte dann noch aufgegriffen von der Kommission danach. Jetzt ist es aber so gewesen, dass wir uns nicht auf eine Linie verständigen konnten. Wir Grüne, Sozialdemokraten, wir wollten, dass die Steuern angepasst werden. Wir waren nah am Vorschlag der Kommission, fanden den richtig und haben uns dafür eingesetzt. Dann hat die EVP, die Konservativen, die haben dann aber gemeinsam mit den rechtsextremen Fraktionen sich dafür eingesetzt, dass die Steuersätze geringer ausfallen als in dem Vorschlag der Kommission und haben dort dann so ein bisschen sehr, sehr stark die Interessen der Tabaklobby, wenn man so will, vertreten, die halt auch sehr, sehr aktiv in Brüssel rumlaufen, Philip Morris und andere, um halt dafür zu sorgen, dass die dann halt möglichst geringere Steuersätze haben, logisch, weil das dann halt zu deren Lasten gehen würde. Oder sie befürchten, dass die dann weniger verkaufen und dann weniger Gewinne machen. Und deswegen waren die da sehr aktiv. Und da muss man leider sagen, dass sowohl die Rechtsextremen, wie aber auch die Konservativen, da sehr, sehr stark auf die Interessen der Tabaklobby gehört haben und wir uns dann mit unseren Positionen nicht durchsetzen konnten als Grüne. Am Ende gab es dann aber ein Riesenchaos bei der Abstimmung am Mittwoch, weil die Konservativen zwar mit den Rechtsextremen sich da auf ein paar Punkte verständigt haben, wir dann raus waren, Alternativanträge hatten und am Ende hatte weder der eine noch der andere Vorschlag eine Mehrheit und dann ist eigentlich gar nichts beschlossen. Und das ist dann besonders dumm, weil dadurch hat sich das Parlament dann ja so ein bisschen rausgenommen, weil wir dann gar keinen Beschluss hatten und jetzt gar keine Meinung hatten zu dem Thema, wenn man so will. Und das jetzt halt dann den EU-Staaten überlassen ist, was sie da machen.
Ach, okay, spannend. Das heißt, gut, du hast gesagt, dadurch, dass es um Steuerpolitik geht, braucht es die Zustimmung des Parlaments nicht, sondern die Kommission kann es direkt mit den Mitgliedstaaten machen. Ihr könntet aber was dazu sagen, wenn ihr jetzt anders abgestimmt hättet. Also weiß ich nicht, wenn jetzt der Vorschlag, also ein Vorschlag durchgekommen wäre, der nicht ganz mit dem Kommissionsvorschlag übereingestimmt hätte. Hätte dann die Kommission ihren Vorschlag anpassen müssen oder kann die trotzdem machen, was sie möchte?
Eigentlich können die Mitgliedstaaten bei Steuerpolitik machen, was sie wollen. So, das heißt, da liegt die Power. Hätten wir jetzt gesagt, alle als Parlament gemeinsam, Gesundheitsschutz ist uns so wichtig, wir haben irgendwie das Ziel, die Anzahl der Krebspatienten bis 2030 deutlich zu reduzieren, was ein Ziel ist der EU.
Ja.
Deswegen sagen wir müssen die Steuern weiter erhöhen oder so, auf alle Produkte. Dann hätte man gemeinsam Druck machen können und dann hätten die Mitgliedstaaten das aufgreifen können. Da gibt es ja auch unterschiedliche Meinungen. Die sind ja auch, da gibt es auch mal so, gibt es solche und solche. Und da hätten wir dann vielleicht Einfluss drauf haben können und die zu unterstützen, die da dann dasselbe wollen. Hätten wir alle gesagt, wir wollen die Steuern senken, das ist alles Quatsch. Rauchen muss bezahlbar bleiben und Gesundheit ist uns völlig egal, was Rechtsextreme und Konservative gesagt haben, dann hätten wir auch einen Einfluss haben können, weil dann hätten wir eine klare Meinung gehabt. Aber weil wir keine klare Meinung hatten und die einen das eine und die anderen das andere gesagt haben und niemand eine Mehrheit hatte am Ende, haben wir uns dann vom Spielfeld genommen, wenn man so will.
Okay. Jetzt hast du gerade gesagt, ne, dass die EVP, also die Konservativen und auch die Rechtsextremen Positionen vertreten haben, die sehr lobbynah sind. Das ist erstmal ja schwierig, ne? Also es ist schon eigentlich nicht so, dass irgendwelche politischen Fraktionen Lobbypolitik machen sollten. Zumindest stellt man sich das so nicht vor. Also mit was für Argumenten kommen die denn dann? Außer, naja, die Tabaklobby will das so, weil ich nicht davon ausgehe, dass jemand in der Rede im EU-Parlament das so sagt.
Also die Argumente sind dann oftmals, dass Steuern dann nicht das richtige Instrument ist, um das zu regulieren für Gesundheitsschutz. Das ist ein sehr, sehr starkes Argument gewesen von konservativer Seite. Das habe ich jetzt aber auch schon von ein, zwei linken Abgeordneten gehört. Die Linke insgesamt näher bei uns war, aber diejenigen, die es da verhandelt haben, haben auch mit den Rechten an diesem Bericht gearbeitet und da habe ich das oft gehört als ein Argument und ansonsten wird da gar nicht so viel argumentiert, sondern man sagt dann, das ist gegen das Interesse auch unserer Tabakindustrie in Italien oder so, weil oder in Osteuropa oder so, weil da halt die Steuern noch niedriger sind und dann läuft das eher in so einen Wirtschaftsdiskurs rein.
Okay, ja, das also da kann ich zumindest verstehen, warum man so argumentiert. Also da habe ich zumindest, kann ich das nachvollziehen. Okay, und schon, also es gibt auf EU-Ebene ja offensichtlich nichts, was auch nur im Ansatz einer Brandmauer ähnelt, wie wir sie in Deutschland haben. Die CDU-Abgeordneten dort dürfen offensichtlich entspannt und regelmäßig mit den Rechtsextremen und damit vermutlich auch mit der AfD reden und arbeiten.
Ja, das haben wir jetzt in dieser Woche bei dem Thema erlebt und auch bei dem Migrationsthema, über das wir ja auch gesprochen haben. Und dafür gibt es wöchentlich immer wieder Beispiele. Das ist so und das ist eine sehr traurige Entwicklung, aber mir scheint das auch so weiterzugehen und kein Interesse daran zu geben, von denen das zu ändern.
Verrückt. Finde ich ein bisschen irre. Na gut. Okay, dann war das die aktuelle Diskussion zum Thema Tabak. Das wird wahrscheinlich in den nächsten Wochen, Monaten, wie lange dauert das denn jetzt, bis die EU-Kommission sowas mit den Mitgliedstaaten zusammen beschlossen hat?
Das hängt jetzt vom Zeitplan bei den Mitgliedstaaten ab. Das kann relativ schnell gehen, kann auch länger dauern. Ich weiß jetzt gerade ehrlich gesagt nicht, wie da der Beratungsstand ist. Ich glaube, die sind schon sehr, sehr weit, aber das jetzt in 3 Wochen passiert oder in einem Monat oder in 2, weiß ich nicht.
Okay, aber
es ist aber auch wichtig zu wissen, dass danach dann auch noch sehr, sehr lange Übergangsfristen gelten, von 2 bis 3 Jahren, je nachdem, worauf die sich dann verständigen. Das heißt, das hätte dann jetzt auch in Italien nicht den Effekt, dass Zigaretten sofort teurer werden oder so, sondern da gibt es dann noch relativ lange Übergangszeiträume.
Okay, alles klar. Gut, dann machen wir zum Abschluss noch ein kleines Update-Thema. Wir haben in der letzten Folge über die Innenministerkonferenz gesprochen und vor allem über die Fußballthemen, die da jetzt auf dem Tisch lagen. Die war gestern und heute, ne? Jetzt die Konferenz. Das heißt, es gibt schon erste Ergebnisse. Was ist da jetzt beschlossen worden?
Also die Innenminister haben genau in den letzten 3 Tagen, wir nehmen ja hier am Freitagnachmittag auf, in Hamburg getagt und haben ganz, ganz viele Themen besprochen. Aber das Thema, über das wir jetzt beim letzten Mal ja auch sehr, sehr stark geredet haben, ist das Thema Sicherheitslage in und rund um Fußballstadien. Und auch dazu sind Maßnahmen diskutiert worden und zum Teil auch beschlossen worden, wenn man der Berichterstattung Glauben schenken darf. Wir haben die Beschlüsse noch nicht komplett, aber es gibt Pressemeldungen und Verlautbarungen aus dem Kreis der Innenminister zu dem Thema, und daraus kann man da zumindest ein bisschen was schließen. Und das ist zum einen, dass so das ganz große Fauxpas mit, ich weiß nicht, alle Tickets werden personalisiert und es wird ganz viel mehr Repression eingeführt mit künstlicher Intelligenz und Überwachung in den Stadien, dass das so nicht beschlossen worden ist. Aber ich sag mal so, es gibt Beschlüsse und Themen, die die Innenminister jetzt offenkundig zusammen weiter vorantreiben wollen. Und das bezieht sich zum einen auf die ganze Frage, wie geht man mit Gästefans um, indem man beispielsweise die Möglichkeit zur Reduzierung von Gästekarten-Tickets in den Bundesliga-Stadien reduziert, indem man zumindest Gästekarten personalisiert,
Unterbrechen. Sind Gästekarten die Karten des Gegners oder sind das Karten von Leuten, die zum Beispiel nicht Vereinsmitglied sind? Also wer sind die Gäste?
Nein, Gäste sind die Gastmannschaften, die Fans der Gastmannschaften. Ein Beispiel, mit dem ich natürlich überhaupt gar nichts zu tun habe: Wenn jetzt FC St. Pauli bei Hertha BSC Berlin nächste Saison in der 2. Liga spielt, dann kriegt FC St. Pauli 10% der Kapazität im Olympiastadion in dem Fall. Das sind dann einige tausend Karten und darf die dann an ihre Fans verkaufen. Oder der Verkauf, ja, das läuft über die, ist ja auch egal. Die,
okay, und
die
steht sozusagen 10% zu.
So, genau. Und das wollen die Innenminister, dass man das reduzieren kann. Gleichzeitig wollen sie, dass diese Karten, nicht alle Karten, das wollen auch einige, aber das trauen sie sich nicht so nicht zu beschließen, die Karten für den Gästebereich personalisiert werden. Und dann haben sie noch ein paar mehr Sachen eingeführt in Bezug auf Zentralisierung von Stadionverboten, was die Entscheidung dann auch wegbringt von den Leuten, die sich vor Ort auskennen, hin zu zentralen Kommissionen. Das lasse ich jetzt mal ein bisschen außen vor, ist aber aus meiner Sicht auch völlig unsinnig. Aber gerade diese Maßnahmen, zu sagen, wir personalisieren die Gäste, die Tickets für die Gastfans oder wir reduzieren das Kontingent, das ist genau das, worüber wir beim letzten Mal gesprochen haben, dass sie mit Pauschalverdacht probieren, mehr Sicherheit zu schaffen und Maßnahmen einführen, die allen Menschen schadet, die irgendwie Lust haben mit ihrem Verein, und das sind ja pro Wochenende Tausende von Menschen in den beiden ersten Ligen, einfach nur Leute, die sozusagen zum Spiel fahren, dass die darunter leiden, weil ihr Ticket personalisiert wird oder weil es gar nicht mehr möglich wird, für sie ein Ticket zu bekommen, weil die bei ganz vielen Vereinen, St. Pauli ist so einer, die immer alle Gästekarten weggehen, ja, und es gibt immer eine größere Nachfrage als das Angebot ist. Das heißt, wenn man dann noch die reduziert, die Zahlen, dann ist der sozusagen, können noch weniger Leute mit ihrem Gastverein, mit ihrem Verein in ein anderes Stadion fahren und sie da unterstützen und irgendwie ein Fußballspiel sehen. Und das ist, auch wenn es in der Härte dessen, was beschlossen wurde, nicht so krass ist, wie man es befürchtet hat, ist es aber dieselbe Logik zu sagen, wir setzen auf Repression, wir pauschalisieren den Verdacht und wir wollen darüber ein Signal setzen gegenüber Leuten, die sich vielleicht auch daneben benehmen und gegen die man dann natürlich auch vorgehen muss. Das heißt, es bleibt in derselben Logik. Und es ist immer noch so gewesen, dass man sich nicht mit Faninitiativen und mit anderen in diesen Fragen getroffen hat, sondern man so ein bisschen sein Süpplein gekocht hat und man bis zum Schluss eigentlich gar nicht so genau wusste, was da noch auf dem Tisch ist und was nicht. Und es gibt andere Innenminister, jetzt rede ich schon wieder zu lange drüber, es tut mir leid, aber es gibt andere Innenminister, die auch gesagt haben, dass sie eigentlich mehr wollten. Also Sachsens Innenminister Schuster heißt er, glaube ich, der hat zum Beispiel gesagt, er will, dass es komplett personalisierte Tickets gibt. Und der wird sicherlich jetzt nach heute nicht sagen, das lassen wir mal sein. Der konnte sich nicht durchsetzen, Gott sei Dank. Ich glaube auch, weil es Druck gegeben hat, öffentlich. Aber der wird ja nicht nachlassen und es wird sicherlich dann auch wieder auf den Tisch kommen. Und wenn man erstmal gesehen hat, dass das in bestimmten Fällen bei Gästefans erfolgreich gewesen ist, was auch immer dann erfolgreich heißt, dann ist das wahrscheinlich der nächste Schritt. Und deswegen sollte man da auf jeden Fall wachsam bleiben und geht aus meiner Sicht kein positives Signal von der Innenministerkonferenz aus, auch wenn die InnenministerInnen noch schlimmere Sachen hätten machen können oder so. Aber gut ist das nicht.
Okay, also wir sind auf dem Weg womöglich zu schwerwiegenderen Eingriffen irgendwann. Man hört auf jeden Fall raus, dass das Thema dich bewegt. Man hört natürlich auch raus, dass du Fußballfan bist. Ich glaube, ich finde das sehr relatable, weil ich glaube, es gibt sehr viele Menschen da draußen, die sich von Fußball sehr bewegt fühlen und mit denen das was tut. Deswegen finde ich das ganz gut, dass wir da nochmal ein kurzes Update zu gemacht haben.
Und nochmal, es betrifft im ersten Schritt Fußballfans und danach kann es andere Leute treffen, die große Veranstaltungen besuchen, wo viele Menschen sind. Das muss man auch wissen, ja, für alle Nicht-Fußballfans, die diese Nachricht gerade empfangen und meine Emotionalität wahrnehmen. Das ist in erster Linie ein Fußballthema, ja, aber in zweiter Linie ist es mehr als das.
Yes. Und jetzt haben wir über 30 Grad. Und deswegen machen wir heute
und über 30 Minuten.
Und über 30 Minuten, genau. Und deswegen machen wir heute mal wieder eine Folge, die eine normale Länge hat. Wir haben euch ja jetzt irgendwie so ein bisschen fast daran gewöhnt, dass wir mindestens 50 Minuten hier miteinander sprechen. Aber ursprünglich hatten wir mal so eine grobe halbe Stunde geplant. Und ich würde sagen, heute machen wir einfach mit diesen Themen hier Feierabend und hören uns in 2 Wochen wieder. Danke dir, Rasmus.
Vielen Dank und euch allen eine schöne Zeit.
Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns unbedingt eine Bewertung da. Wir freuen uns über eure ehrliche Meinung, aber ehrlich gesagt freuen wir uns am meisten über 5 Sterne. Und empfehlt den Podcast gerne euren FreundInnen und euren FeindInnen weiter.
Und abonniert ihn gerne, denn dann kriegt ihr sofort mit, wenn eine neue Folge online geht.
Money Matters ist ein Podcast von und mit Rasmus Andresen, Abgeordneter der Grünen im Europaparlament. Produziert von Bosepark Productions.